Einstieg machen, soll heute erstmal um Lobpreis gehen, weil ja doch ein bisschen Lobpreisabend für nicht alle so alltäglich ist, die heute Abend hier sind. Für viele schon bekannt, auch wer in Großhartmannsdorf groß geworden ist, der weiß, hier ist historischer Boden. Hier gab es Jugendwochenenden in DDR-Zeiten. Das war immer unter am so und so vielten, da ist mal wieder nichts los. Und alle wussten, das wird nur wegen der Stasi so genannt, da darf nichts los sein, man durfte da keine öffentliche Werbung machen. Aber bei so einem Jugendwochenende, da hat mich mein Papa, der damals Pfarrer in Oberbobritsch war, ganz in der Nähe von Freiberg da drüben, der hat mich da mal mitgenommen hierher. Ich war da ein kleines Schulkind, habe da oben irgendwo in der Emporenecke Platz gefunden unter den 1000 Leuten, die ungefähr hier in der Kirche waren, rappelvoll. Ich habe gestaunt damals, wie voll eine normale Kirche sein kann, mitten im Jahr, nicht zu Weihnachten. Da ist es keine Kunst, aber mitten im Jahr zu einem Jugendwochenende, was nicht mal offiziell war, inoffiziell, ohne ja, große Ansagen. Und ich habe mitgekriegt, da vorne erzählt gerade ein Jugendlicher, der erzählt, wie er Jesus kennengelernt hat. Hat mich schon irgendwo begeistert. Ich habe damals noch nicht so viel davon kapiert, um was es alles geht. Und das mit Jesus war noch nicht so lebendig in meinem Leben. Aber es hat mich beeindruckt, die volle Kirche hier. Und das, was hier passierte, es war anders als bei meinem Papa in der Dorfkirche Oberbobritsch im normalen Gottesdienst. Lief hier doch ein bisschen lebendiger. Und das hat mich damals als Kind beeindruckt. Dann geht es später weiter. Jetzt kannst du mal mit der Präsentation anfangen. Ja, gleich mal noch den nächsten Klick machen. Das haben wir dann in Hermannsdorf erlebt, als mein Papa dahin umgezogen ist. Haben wir vor 29 Jahren im Pfarrhaus mit Lobpreisabenden begonnen. Warum? Weil wir uns zu einer Rüstzeit begeben hatten, nach Herrnhut zuvor. Im Jahr 1987 waren wir dort zu einer Herrnhuter Lobpreisrüstzeit. Wir wussten noch nicht viel, was Lobpreis ist, aber auf der Rüstzeit wurde gesungen und es ging immer nicht um Geh, Abraham, geh, mach dich auf den Weg, was wir in der jungen Gemeinde gesungen haben, sondern bei der Lobpreisrüstzeit hat man auf einmal zu Jesus gesungen, zu Gott. Und das hat uns so begeistert, dass wir hinterher als die, die vom Erzgebirge dabei waren, dann im DDR-Zug gesessen haben. Jemand hatte eine Gitarre dabei, hat die gleich rausgenommen aus der Hülle und im DDR-Zug, in dem Wissen, da können überall auch Leute von der Stasi mit sein, ja, losgeträllert, mitten im Zug. Und dann haben wir Lobpreis im Zug gemacht. Und das hat uns so entzündet damals, dass wir gesagt haben, das müssen wir irgendwo im Erzgebirge weitermachen. Nicht nur auf der Rüstzeit, eine Woche lang, wäre schade, wenn das alles gewesen wäre. Und dann habe ich gesagt, bei meinem Papa, Pfarrhaus frei und da ist viel Platz und Kirche, alles frei und ihr könnt kommen. Das erste Mal waren es 8 Leute, also ganz klein ging es los. Und das hat sich sehr schnell vergrößert. Mal weiterklicken. Ah, dann waren wir ja 1988 hier, ich ahnungslos, wurde angefragt von irgendeinem Kirchenwochenmitarbeiter, ob ich nicht nur mal nach Pegau im Sommer zur Kirchenwoche fahre, sondern auch mal nach Großhartmannsdorf, um hier in der Küche bei der Gerda damals zu helfen. Und so haben wir uns kennengelernt. Manu hat Kinderprogramm gemacht, Sandmenschen war das mit Maus Gertrud und ich war der Maulwurf Buttelflink, der dann angefragt wurde, weil ihre Freundin das nicht mehr machen wollte. Also das da ist die Manu, auch wenn man sie jetzt kaum wiedererkennt. So sah sie mal aus. Und hier drinnen haben wir gespielt. Wir sind unter dem Altarläufer, ich weiß nicht, ob das damals noch ein anderer war, bin ich da drunter durchgekrochen und habe Versteck gespielt als Maulwurf Buttelflink und Maus Gertrud ist hinterher. Indianer, ach, alles Mögliche haben wir gespielt. Ich war sehr schnell heiß verliebt, nicht nur in die Maus Gertrud, sondern auch in die Manuela, die dahinter steckte. Also Bruder Gerd hat mir sogar seinen Gebisszahn ausgeliehen, damit wir Zahnarzt spielen konnten. Vielen Dank noch, Bruder Gerd, dass das möglich war. Es hat uns große Freude gemacht. Und etwa 100 Erwachsene waren hier jeden Sandmenschenabend während der Kirchenwoche immer gern dabei und haben begeistert zugeguckt. Im Nachhinein ist mir manches direkt fast ein bisschen peinlich, aber ich war heiß verliebt und bin es eigentlich immer noch in meine liebe Frau. Es ging ganz stark los und da lief auch schon Kinderlobpreis in der Kirche und natürlich für Erwachsene auch einen Tag über. Großhartmannsdorf hat das nicht zum ersten Mal erlebt. Mal weiterklicken. Ja, das ist jetzt wieder Hermannsdorf. Bei meinem Papa mussten wir nach einem Jahr dann auch in die Kirche umziehen. Da waren aus den 8 Leuten dann über 100 Leute geworden, die zum Lobpreisabend kamen, innerhalb eines Jahres. Ist also rasant gewachsen damals und in dieser Kirche hat es dann stattgefunden. Es war dann im Dorf so das Gerede von einer neuen Sekte. Die singen jetzt Gardinenlieder. Man hat da dann in der Kirche so ein Bettlaken rübergezogen und da mit Polylux, so hieß das Tageslichtprojektorgerät damals, hat man die Lieder angebeamt. Jetzt gibt's ja Beamer, da ist es einfacher, aber mit dem Tageslichtprojektor. Und das hat die Leute erstmal irritiert. Was, da ziehen die eine Gardine rüber? Und jetzt kommen da Lieder. Ei, das ist ja was ganz Neues. Also die Gardinen-Sekte, so hieß es am Anfang. Inzwischen singen dieselben Lieder alle in der ganzen ephoralen Jugendarbeit. Aber damals war das erstmal was Neues. Gott tut Neues, das ist was Begeisterndes. Mal bitte weiter. So sah dann das Lobpreisteam zur Kirchenwoche aus. Der Manu ist da wieder mit zu erkennen, mit der Gitarre. Bitte weiter. Es gab einen ersten Lobpreistanz in der Kirche. Also Tanz gehört auch in die Gaststätte, so hätte damals wahrscheinlich fast jeder geredet. Und dann gab es auch Tänze zur Ehre von Gott in der Kirche. Was rasant Neues damals. Und sehr schnell haben aber die Leute gemerkt, das scheint jetzt öfters so zu passieren und es scheint auch was Schönes zu werden. Mal das nächste Bild. Es wurde immer wieder Jesus zur Ehre getanzt, auch wenn es neu war. Bitte weiter. Oh ja, die da oben steht, Suse Kaiser, jetzt bei Freiberg zu Hause und hat jetzt schon Kinder, die auch in dem Alter sind, wie sie damals war. 7 Kinder. Also man staunt, was aus Teenies wird, damals Teenie-Mädel. So, bitte weiter. So sah dann die Kirche in Hermannsdorf aus zur Kirchenwoche und mit Lobpreis. Da heben dann die Hermannsdorfer, die sonst ganz brav in der Bank nur gesessen haben, auch die Hände, Gott zur Ehre. Wir haben natürlich darüber biblische Lehre gehört, dass Gottes Volk auch den Herrn gerne so gepriesen hat und dass sogar die Ältesten ermutigt wurden, kommt in sein Tor mit dankbaren Herzen und hebt die Hände auf im Heiligtum. So will ich nun, dass Männer heilige Hände emporheben, ohne Zorn und Zweifel im Heiligtum. Gibt's ja viele Bibelstellen, die da auch anklingen, wenn man das sieht. Aber für uns Deutsche doch eine sehr ungewohnte Gebetshaltung, zumindest in dieser Zeit. War was Neues. Hier sieht man Großhartmannsdorf. Das war diese Kirche zur Jahrtausendwende. 500 Teenies kamen da von verschiedenen Rüstzeiten der Kirchenwochenarbeit zusammen hier in der Kirche zum Jahreswechsel Jahrtausend, Silvester Jahrtausend. Und man sieht, die Kirche ist voll. Man könnte oben jetzt noch mehr Leute da sehen, auch die Emporen waren gefüllt. Es hat ein bisschen, denke ich, daran erinnert an die Jugendwochenenden der 70er Jahre. Uns hat es jedenfalls begeistert. Noch an dem Abend haben sich wie viel für Jesus entschieden? 18. Also meine Frau kann sich Zahlen immer sehr gut merken. 18 Jugendliche für Jesus entschieden. Wir sind auf historischem Boden. Hier ist schon einiges passiert. Bitte weiter. Ja, so sah die Kirche da vom Draufblick her aus. Wir bekennen Gott, du bist der Herr. Solche Lieder haben wir damals gesungen. Ja, bitte weiter. Da waren auch historische Leute dabei, wie der Jens Öhme, der jetzt Pfarrer ist in Chemnitz-Lutter, und Daniel Liebscher, der ja jetzt in Freiberg Jakobi Christophorus Pfarrer ist. Also, ach ja, da hat die Großhartmannsdorfer Jugendrüstzeit damals hier vor Ort geleitet. Also was sehr Schönes, wie, wenn man auch merkt, aus den Leuten ist was geworden, dem Herrn zur Ehre. Schön, bitte weiter. Wir selber von Hermannsdorf sind irgendwann umgezogen im Jahre 2004 nach Annaberg, weil der Kirchenvorstand brandschutztechnisch begründet gesagt hat, es dürfen nicht mehr so viele ins Pfarrhaus rein. Wir hatten manchmal wirklich also sehr, sehr das Pfarrhaus voll ausgebucht, so dass sich manchmal sogar Rüstzeitteilnehmer ins Schlafzimmer meiner Eltern verirrt haben und sie da, ja, naja, wie das eben so ist. Eine Situation, die man sonst nur im Comicfilm vorfindet. Meine Eltern haben das alles mitgemacht, aber wir waren dankbar, größere Räume zu haben. Da sieht man mal meine Mutti, die so sehr lacht da im Vordergrund mit dem Weißen an, den Mund sehr weit offen. Und mein Papa daneben, da freut sich der Himmel über das Zeichen der Einheit. Mit den Adventisten haben wir direkt mal so einen Versöhnungsabend gehabt. Bitte weiter. Und hier sieht man unseren Bischof dann ganz rechts. Erstmal meinen Papa natürlich, ganz wichtig. Dann als nächstes weiterklicken. Die Frau vom damaligen Subführer, Michael Führer war das in Annaberg, der Sub. Und ganz rechts damals der Carsten Rensing noch Pfarrer. Inzwischen ist er ja unser Landesbischof. Wir alle gemeinsam haben dem Herrn gedankt an seinem Lobpreisabend für sein Wirken. Bitte weiter. So ein Lobpreisteam schon einige Jährchen her. Es gibt noch einige Personen, die jetzt wieder dabei sind, so muss man sagen. Der Robert ganz links ist jetzt einer, der 50% mit bei uns im Team eingestiegen ist seit September. Mit der Kattel, die hier vorne gerade war. So, bitte weiter. Ja, und da gleich nochmal klicken. Das ist jetzt Annaberg, Karfreitag 2015. Da waren 800 Leute damals versammelt. Karfreitag, wo man denkt, da kann man doch Gott nicht loben. Doch, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht am Kreuz. Und unseren katholischen Priester fand ich immer ganz klasse. Wenn der mitkam zum Karfreitagslobpreis, hat er gesagt, nachdem ich erst die besinnlichen Sachen miterlebt habe und dann so über dem Herrn und seinem Sterben getrauert habe, dann komme ich gerne zu euch noch zum Lobpreisabend und dann feiere ich mit euch den Sieg Jesu am Kreuz. Der konnte das gut zusammenbringen. Und wir lieben das, dass man nicht nur trauert am Karfreitag, denn er ist nicht mehr tot. Er hat den Sieg vollbracht und ist auferstanden inzwischen. Er hat da den größten Sieg der Heilsgeschichte errungen. Ja, weiter bitte. Und jetzt geht es weiter mit Manu, die jetzt noch was ganz Spezielles zu Lobpreis weitergeben wird. Ach so.
Festes Mikro, da kann ich mich so ein bisschen bewegen. Ich glaube, jetzt ist mir auch warm. Genau, mein Thema ist eigentlich nicht direkt Lobpreis, sondern erstmal danken. Es gibt so einen schönen Satz im Deutschen, der stand in meinem Poesiealbum. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Und ich habe den Spruch geliebt, weil den eine Frau in meinem Poesiealbum geschrieben hatte, die ich sehr geliebt habe. Also die war meine Christenlehre-Tante. Jetzt ist sie die leitende Schwester im Schneewindhaus. Und darum habe ich den Vers geliebt. Ich habe ihn nicht verstanden, aber ich fand ihn gut. Und mein Mann, der hat dann mal den Vers noch weiter gesprochen. Da hatten wir jemanden auf Rüstzeit und die hat immer gemeckert. Na? Und dann hat mein Mann den Vers weiter. Das heißt jetzt bei uns so, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben und Motzen ist zum Kotzen. Ja. Wie gut tun uns Leute, die dankbar sind. Habt ihr das schon mal gemerkt? Die verbreiten so eine gute Laune. Und Dankbarkeit hat nämlich eine Schwester. Und wisst ihr, wie die Schwester der Dankbarkeit heißt? Wer hat eine Ahnung? Ja, könnte auch sein. Freude heißt die erstmal. Ja? Wer ein dankbares Herz hat, der freut sich auch viel. Aber wie kommt man dahin? Ich habe so einen Menschen kennengelernt, Franks Vati. Also ich muss sagen, ich gehöre zu den glücklichen Leuten, die ihre Schwiegereltern so richtig lieben. Und ich habe meine Schwiegereltern von Herzen geliebt, schon immer, und meinen Schwiegervater auch. Und der war aber als Kind, das nannte man früher schwermütig, ein schwermütiger Junge. Und zwar, weil sein Vati im Krieg war. Der hat seinen Vater sehr geliebt. Dann wurde der, als er 5 war, kam der in den Krieg und war dann noch lange Zeit in Gefangenschaft. Und da ist er nicht wieder froh geworden. Und dann ist er so richtig beschwert gewesen. Jahrelang. Und mit 18 hat ihn dann, sein Pastor hatte ihm gesagt, ach weißt du, so wie du bist, du könntest Pastor werden. Und da er nichts anderes wusste, ist er Pastor geworden. Hat er angefangen, Theologie zu studieren und ist versehentlich eine Woche zu zeitig als einziger Student eine Woche zu zeitig nach Rostock eingeladen worden. Und in der Woche war Dr. Werner de Boer und hat dort eine Evangelisation gehalten. Und bei dieser Evangelisation hat mein Schwiegervater zu Jesus gefunden. Hat ihm sein Leben gegeben, hat sich wirklich bekehrt, er war vorher konfirmiert und alles, hat es auch ernst genommen, aber hatte nie wirklich Jesus in sein Leben eingeladen. Dort hat er es gemacht und plötzlich wurde die Bibel für ihn lebendig. Und auf einmal, da hat er seinen Konfirmationsspruch verstanden. Da, jetzt habe ich mir den dummerweise nicht aufgeschrieben, aus dem 1. Thessalonicher Brief. Frank, hilf mir. Also seid alle Zeit dankbar, betet ohne Unterlass. So, ich weiß es nicht genau. Kann mir jemand helfen? Ja, danke, aber wie heißt er? Also ich sag's mal so mit meinen Worten, freut euch alle Zeit, also seid dankbar in allen Dingen und betet ohne Unterlass. Und dann hat er gedacht, Moment mal, wenn das hier so steht, dann muss man das ja leben können. Da müsste ich mich ja jetzt anfangen zu freuen. Herr, wie macht man das? So ungefähr. Und dankt für alles, dann hat er angefangen für alles zu danken. Hat es einfach gemacht. Und mein Schwiegervater, als ich ihn kennenlernte, war der dankbarste und fröhlichste Mensch, den ich kannte. Ja. Und da war das von Herzen. Das Wort Gottes hat sein Leben verändert. Das Wort Gottes ist lebendig. Und das kann unser Leben verändern. Und bei ihm hat man das gesehen. Und wenn wir dann die Rüstzeiten gemacht haben im Pfarrhaus in Hermannsdorf, haben wir angefangen. Und man muss sagen, es war nichts gedämmt. Und die Pfarrwohnung war hier und darüber das Rüstzeitheim, sehr ideale Lage. Und man hört die jungen Leute hochtrampeln und runtertrampeln. Und es war immer viel Leben drin. Und meine Schwiegereltern hatten sich entschieden, sie wollen sich freuen. Und sie haben sich über jeden gefreut, der kam. Und sie haben für jeden namentlich gebetet. Und wenn die Teenies kamen, dann ist mein Schwiegervater runtergekommen, die Treppe so, und hat gesagt, ho, schön, dass ihr wieder alle da seid, meine Lieben. Ja. Und alle haben sich wohlgefühlt und haben meine Schwiegereltern auch geliebt. Ja. Und er hat das wirklich so gemeint, meine Schwiegereltern haben das wirklich so gemeint. Und die Teenies haben das gemerkt und haben sich wohlgefühlt. Franks Eltern, die haben viel ertragen und haben viele Einschränkungen mit auf sich genommen. Das eine, was der Frank schon verraten hat, wollte ich jetzt als Gag erzählen. Das war bei einer Kirchenwoche, die es da hier auch gab. Es waren ja auch hier riesige Kirchenwochen. Die waren so schön. Ich denke da so gerne dran zurück. Und genau solche gab es dann in Hermannsdorf. Und die Eltern, die haben ihre Pfarrwohnung aufgemacht und in jedem Zimmer fand was anderes statt. Nur das Schlafzimmer hatten sie sich noch für sich gelassen. Und dann hat einer der Teenies uns gesucht und landete bei meinen Schwiegereltern im Schlafzimmer, als sie gerade Mittagsruhe machten. Solches, aber da haben meine Schwiegereltern nur geschmunzelt. Und solche Geschichten schreibt das Leben. Ja. Dankbarkeit kann auch ein ganzes Volk ergreifen. Die Älteren unter uns wissen das noch, die Jüngeren kennen das höchstens von Filmen. Als die Grenzen aufgingen, wisst ihr das noch? Alle haben gejubelt, wir konnten es fast nicht fassen. Und tausende wildfremder Leute haben sich in den Armen gelegen und haben sich gegenseitig beschenkt. Und Westdeutsche haben vor lauter Freude einfach Geld verschenkt an Ostdeutsche. Und die Pfarrhäuser wurden aufgemacht und es gab Kaffee und Kuchen. Und jeden Nachmittag hatte ein anderes Team dort Dienst. Und also ich war völlig perplex. Wir waren damals in Bayreuth und sind da irgendwie so umhergeirrt. Und dann waren dort die Türen offen, es war kalt und wir konnten dort Kaffee trinken und es war toll. Und die haben sich zu uns gesetzt, haben sich mit uns unterhalten. Es war einfach toll. Ja, und alle haben sich gefreut. Wie lange? Bis die ersten Schwierigkeiten kamen. Also der Killer für Dankbarkeit sind Schwierigkeiten, wenn wir es zulassen. Ja, ist immer die Sache, worauf richte ich meinen Fokus? Ich habe so ein schönes Blatt gefunden, will euch mal was vorlesen. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar für das Durcheinander nach der Feier, das ich aufräumen muss, weil das bedeutet, ich war von vielen lieben Menschen umgeben. Ich bin dankbar für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin dankbar für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich bin dankbar für die Parklücke ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Ich bin dankbar für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir sitzt und falsch singt, weil das bedeutet, ich kann gut hören. Ja, und so könnte man weitermachen. Also ihr merkt schon, man kann wirklich für alles dankbar sein. Man muss nur die Blickrichtung ändern. Und die Bibel sagt das an verschiedenen Stellen. Seid dankbar für alles. Das ist der Wille Gottes. Wer will immer gern den Willen Gottes tun? Viele, ne? Das war jetzt keine Suggestivfrage. Wir wollen den Willen Gottes tun. Seid dankbar, ganz einfach. Da tut ihr schon mal den Willen Gottes. Kennt ihr das größte Lob eines Sachsen? So ungefähr. Also ein Freund von uns, der ist in Südafrika jetzt Missionar und der kam zurück und hat nach Sachsen, hat der Reihe nach seine Freunde gefragt, wie geht's dir denn und so. Und dann immer, ich kann nicht meckern. Ich kann nicht meckern, ist das höchste Lob eines Sachsen, hat er dann gesagt. Also wir dürfen das ruhig noch erweitern und auf die Dinge gucken, die wirklich gut sind in unserem Leben. Es ist immer die Sache, worauf schaue ich? Ja? Schaue ich auf den, was wollen Sie sehen, Schmutz oder Sterne? Ja? Man kann über alles jammern und man kann den Fokus auf was anderes richten. Ja, und ich komme nochmal dahin zurück, als dann alle Deutschen wieder angefangen haben zu meckern, nachdem die ersten Schwierigkeiten es gab. Die Bibel weiß um das flüchtige Gedanken, um das flüchtige Gedächtnis von uns Menschen und wie schnell wir das Gute vergessen. Und darum sagt der Psalmbeter, Psalm 103, was steht da? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir alles Gutes getan hat. Das ist eine Aufforderung wieder an uns. Vergiss es nicht. Das Volk Gottes hat ganz oft Gedenksteine gesetzt, damit die sich erinnert haben. Zum Beispiel, damit ich mich erinnere an unsere schönen Urlaube, die wir haben, ich bringe mir gerne Muscheln mit. Wir fahren in warme Länder zum Baden. Und dann bringe ich mir von dort gerne Muscheln mit. Und dann sind die gesondert. Oder wenn wir bei uns an der Ostsee waren, wo es kalt war, da haben wir uns Steine mitgebracht. Sehr schöne Steine. Und haben die da auf dem Fensterbrett liegen im Bad. Wir haben da ein sehr großes Fensterbrett. Und dann, wenn ich dort auf der Toilette bin, da habe ich Zeit, mir das anzugucken und zu danken. Mein erster Punkt eigentlich, jetzt geht meine Predigt erst richtig los. Mein erster Punkt ist, Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Dankbarkeit hat viel mit meiner Herzensentscheidung zu tun. Ja? Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Dankbarkeit des Herzens fließt nicht einfach selbstverständlich, sondern sie muss von Erinnerungen bewusst genährt werden. Und eins will ich euch sagen, in niemandes Leben geht alles glatt. Und wenn du darauf wartest, dass du anfangen willst mit Danken, wenn alles glatt geht, da wirst du nie dankbar werden. Und darum gebe ich dir den guten Rat und den Auftrag, heute Abend, wenn du nach Hause gehst, überlege, wofür du alles danken kannst. Was Gott alles Gutes in deinem Leben getan hat, womit er dein Leben gesegnet hat. Da gibt es garantiert eine Unmenge Dinge. Und das Tolle ist, wenn man anfängt zu danken, dann kommt plötzlich eine ganze Menge mehr dazu. Und wir müssen praktisch uns bewusst an alles erinnern, was Gutes war. Und aus dieser Haltung, da wächst mit der Zeit ein Lebensstil. Dankbarkeit ist ein Lebensstil, der sich entwickelt, der langsam wächst. Das ist eine Grundhaltung der Aufmerksamkeit Gott und Menschen gegenüber. Fang an, dich bei deinen Eltern zu bedanken für all das, was die für dich tun. Und nimm das nicht als selbstverständlich. Fang an, dich bei deinem Ehepartner zu bedanken für all das Gute, was er dir tut, für jedes freundliche Lächeln. Und wie schön ist das. Mein Mann, der weiß, wie gerne ich was Liebes höre. Und er hat schon kurz nach unserer Ehe, ich weiß nicht genau, so nach dem zweiten, dritten Ehejahr, da muss der mal eine gute Predigt gehört haben. Von der Zeit an hat er jedes Mal, jeden Tag mir schon morgens was Liebes gesagt und mir Komplimente gemacht. Das macht er wirklich jeden Tag. Ich finde das so cool. Das freut mich jeden Tag und das kann er mir nicht oft genug sagen. Ne? Nach dem Motto, ich habe dir doch schon letzte Woche gesagt, dass ich dich gern habe. Oder das habe ich dir vor 25 Jahren bei der Eheschließung gesagt, ich liebe dich. Das reicht eigentlich, das solltest du wissen. Man sollte sich das etwas öfter sagen. Wie gut tut einem das, ja? Und befreundete Frau hat uns erzählt, sie hatte schon ziemlich zeitig ein Gebiss, ja. Sie hat oben und unten, und wenn man das rausnimmt, sieht man doch merkwürdig aus, so ein bisschen, ja. Und dann sind noch mehr Sachen bei ihr so, die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es alles war, aber dann sind auch ein bisschen die Haare ausgefallen und so. Und dann hat sie sich geärgert über die vielen Falten, die sie gekriegt hat, und ihre kleine Enkeltochter hat bei ihr geschlafen. Und ist wirklich eine liebe Frau und eine, die viel lustig ist und lacht. Und am nächsten Morgen, und sie fühlt sich morgens immer besonders hässlich, und am nächsten Morgen weckt ihre kleine Enkeltochter sie und streichelt sie und kusselt sie und sagt, Omi, bist du schön. Wie toll, sagt sie, da war der ganze Tag gerettet. Ja, wie gut tun uns liebe Worte, wie gut tut uns eine Dankbarkeit oder ein Lob. Und wenn du das gerne hörst, wär du ein Mensch, der es anderen gibt. Vielleicht nicht nur den Nächsten bei dir zu Hause, genauso auf Arbeit oder in der Schule. Sagt euch gegenseitig liebe Sachen. Und sofort wird die Atmosphäre anders. Das macht was mit uns. Und selbst mit uns, wenn wir die sind, die was Gutes sagen, selbst mit uns macht das was. Und wer was Gutes sät, wird was Gutes ernten, sagt die Bibel. Ja? Was wir säen, werden wir ernten. Wenn wir immer nur schlecht drauf sind, dann wird uns bald auch jeder so begegnen. Ja? Wie man einen Wald reinschallt, so schallt's raus. Und wenn man selber will, dass einem freundlich begegnet wird, sollte man das auch tun. Das ist also was wir einfach trainieren müssen und wo wir uns entscheiden können. Sprachlich gesehen ist Danken im Deutschen von Denken abgeleitet. Ja, da haben wir es wieder. Wir brauchen es, bewusst nachzudenken über die großen und kleinen Wohltaten, die uns täglich widerfahren. Ja, es hat sich mal ein Virus auf meine Stimmbänder gelegt. Da durfte ich nicht reden. Sehr schwierig. Hat auch nicht geklappt. Wisst ihr, wie froh ich war, als es wieder ging und als ich wieder singen konnte und reden konnte? Da habe ich Gott richtig für meine Stimme gedankt und dafür, dass ich gesund bin und dass er mich mit Gesundheit gesegnet hat und mit einer Stimme und dass ich hören kann. Da ist mir das alles wieder neu deutlich geworden. Manchmal, da brauchen wir so einen kleinen Denkzettel, um neu ins Danken zu kommen. Ja, mein Mann und ich, wir machen so regelmäßig Teenie-Rüstzeiten. In allen Ferien von Sachsen kann man uns in Annaberg besuchen und bei uns Rüstzeit machen, sofern man Teenager ist. Und dann, wenn wir mit denen über Danken reden, dann geht das so, na, wieso soll ich denn Gott danken, wenn mir gar nicht danach zumute ist? Das ist doch Heuchelei. Ja, wir gehen heute wie selbstverständlich davon aus, dass echt und ehrlich nur ist, was ich gefühlsmäßig nachvollziehen kann. Wir denken, ich muss mich gut fühlen und dann danke ich. Ne? Ist oft so. Und wenn ich keine Dankbarkeit empfinde, wieso soll ich mir was abkrampfen? Aber Dank ist mehr als ein Gefühl. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Mein zweiter Punkt ist jetzt, Dankbarkeit ist eine Herzenshaltung. Gott und auch Menschen gegenüber. Danken heißt, ich will das Gute sehen und nicht für selbstverständlich nehmen. Das Gegenteil davon ist, dass ich eben immer auf das sehe, was nicht so optimal ist, wie ich mir es wünsche. Und ich sage euch das nochmal, es wird unser Leben lang so sein, dass irgendwas nicht so optimal ist, wie wir es uns wünschen. Aber das Coole ist, wenn wir anfangen zu danken, wird das andere irgendwie total klein. Ich kann das nur aus meinem eigenen Leben so bezeugen. Irgendwann habe ich angefangen, diese Dankbarkeit des Herzens zu entwickeln. Und jetzt, ich staune, ich bin von Herzen dankbar. Das ist so, ist gewachsen und ich weiß eigentlich nicht wie. Es ist irgendwann gekommen. Es war dann wirklich einfach da. Und ich denke, oh, ich habe so viel Grund, mir passiert so viel Gutes. Und das ist so, als ob man das Gute förmlich anzieht. Als ob das Gute dann vermehrt wird. Also in meinem Herzen muss was passieren. Und da ist jetzt nochmal der Frank dran.
Also bei mir musste auch was passieren. Der Pfarrerssohn war nicht immer so brav und fromm und so dankbar drauf, sondern ich habe auch als Schnapsleiche im Straßengraben gelegen in Hermannsdorf und wäre fast gestorben, bin gerettet worden durch jemanden und weiß im Nachhinein, Gott hat da gewirkt. Aber das Eigentliche ist, ich brauchte eine Beziehung zu Gott. Und das war ich erst mit 19 Jahren soweit, dass ich Jesus bewusst mein Leben in die Hände gelegt habe, übergeben habe und mal so richtig meine Sünden auch gebeichtet habe. Die haben mich damals so bedrückt, dass ich richtig am Ende war mit meinem Leben und auch Selbstmordgedanken hatte mit 19 Jahren. Ich bin sehr froh, dass der Herr mich innerlich getrieben hat, das umzusetzen, was ich auf Jugendevangelisation damals mit dem Theo Lehmann gehört hatte, mal meine Sünden zu beichten. Das habe ich gemacht. War damals in Grottendorf, wo eine Jugendevangelisation war. Und bin dann nach Neudorf gefahren zu einem Diakon. Dort habe ich gebeichtet und Jesus eingeladen, mein Herr zu werden. Ich habe dort sowas Lebendiges von Gott erlebt, was ich vorneweg gar nicht kannte. Trotzdem ich der Einzige in meiner Klasse war, der in der DDR eben nur Konfirmation gemacht hat. Alle anderen haben gesagt, erstmal Jugendweihe, wir wollen uns ja die Karriere nicht verbauen. Und dann kann man ein Jahr später noch Konfirmation machen, wenn man es machen will. Ich war der Einzige gewesen. Also ich habe ehrlich versucht, mit Gott zu leben, aber ich kannte die Beziehung nicht zu Jesus. Und die habe ich erst bekommen, nachdem ich mal eine Lebensbeichte abgelegt habe. Ist also sehr zu empfehlen, wenn man sagt, Beziehung klemmt es noch ein bisschen bei mir zu Jesus. Bekennt mal eure Sünden. Legt mal eine Beichte ab, auch vor anderen Christen. Habe ich als sehr befreiend erlebt. Steht so in der Bibel, bekennt einander eure Sünden, damit ihr heil werdet innerlich. Und das hat bei mir sowas ausgelöst, also ich sage mal, nicht ganz so krass wie bei meinem Vater. Aber auch ich habe gemerkt, auf einmal habe ich angefangen, dem Herrn Lieder zu singen. Einfach im normalen Alltag. Habe dann eine Weile in einem Altersheim gearbeitet, in Frohnau bei uns. Musste da immer von Hermannsdorf aus über den Berg, Arbeitsweg, bin manchmal mit den Skiern sogar auf Arbeit gefahren, wenn das Wetter so ähnlich war wie jetzt gerade. Und mit dem Fahrrad im Sommer. Und dann habe ich gesungen. Da habe ich den Herrn gelobt unterwegs, sodass dann schon in Dörfel, in dem Ort, durch den ich gefahren bin, es immer hieß, jetzt kommt wieder der Halleluja-Sänger. Das war mein Spitzname, den ich dann hatte. Und ich habe gemerkt, das war nicht was, was ich mir abgekrampft habe. Ich will jetzt dem Herrn noch meine Pflichtübung Lobpreis bringen. Ich habe ihn einfach aus Dankbarkeit über dem, was ich erlebt habe, an Veränderung. Denn mit dem Schritt, auch meine Sünden zu bekennen, habe ich gemerkt, meine ganzen Selbstmordgedanken waren wie weggeblasen, verschwunden. Und ich habe Freude erlebt. Und diese Freude hat was in mir freigesetzt, ihn zu loben, selbst auf einem ganz normalen Arbeitsweg.
Danken hat eine ganz große Verheißung. In Psalm 50, Vers 23 steht, wer Dank opfert, der preist mich und das ist der Weg, dass ich ihm zeige mein Heil. Dank opfern, das heißt also, es ist für den Dankenden ein Opfer zu danken. Opfer kosten mich etwas. Überwindung, Mühe, Anstrengung. Ein Opfer schüttle ich nicht aus dem Ärmel. Und ein Opfer kann wehtun. Ein Opfer ist ein Opfer, sonst ist es keins. Gott zu danken, auch wenn mir nicht danach zumute ist, das ist Lobpreis in Gottes Ohren. Und das ist der Weg, Gottes Heil gezeigt zu bekommen. Gottes Heil für Geist, Seele und Leib. Ja, ich habe mal in einem Buch was Krasses gelesen, das hat mich sehr betroffen gemacht. Und zwar, wenn wir aufhören, für das Gute, was Gott in unser Leben hineingibt, zu danken, verwandelt sich der Fluch in Segen. Und da verwandelt sich der Segen in Fluch. Wenn ich aufhöre zu danken, verwandelt sich der Segen in Fluch. Und dann hat er das bei Ehepartnern beschrieben. Wenn Ehepartner aufhören, füreinander zu danken, dann stirbt da was. Danke wieder für deinen Ehepartner. Ja? Eine andere Pastorin, die hat mal gesagt, wir haben in unseren Gemeinden alle die Frauen, die schreien, oh Herr, gib mir einen Mann. Und alle die Frauen, die schreien, oh Herr, nimm meinen Mann. Es läuft auch in der Ehe nicht immer alles so und der andere ist nicht immer so, wie ich mir den wünsche. Und trotzdem danken, das schweißt eine Ehe zusammen und da wächst manches zusammen und da kann Gott manches tun durch eine gute Herzenshaltung. Und so, auch wenn nicht alles glatt geht, dankt füreinander. Danke für deinen Ehepartner. Fang wieder an. Ja, und man sagt ja auch so, wie wird eine Ehe wieder belebt, indem man die Dinge vom Anfang tut. Als mein Mann in mich verliebt war, da wusste er plötzlich, was Blumen sind. Früher war alles Unkraut und auf einmal hat er Veilchen gepflückt. Seine Geschwister haben sich schon sehr gewundert. Da hat er das erkannt und ach, wie gut hat er das getan. Und so gibt es viele Dinge. Tu die Dinge vom Anfang. Und da wird wieder was neu belebt. Und der andere lächelt dich wieder an und strahlt dich wieder an. Es gibt so ein herrliches Bild, das muss ich nochmal irgendwo suchen, von zwei alten Leuten, die sehen aus wie um die 90. Und dann kneift der Ehemann seiner Frau in den Hintern und die Frau strahlt ohne Zähne. Und es ist ein so köstliches Bild, es drückt aus, die zwei lieben sich. Ja? Und wir müssen nicht aufhören, uns zu lieben, wenn wir weiter füreinander dankbar sind. Und sei dankbar für deine Kinder, sei dankbar für deine Enkelkinder. Danke Gott dafür. Auch wenn die nicht immer alles so machen, wie du dir das wünschst. Ich weiß noch, als ich 14 war, hat meine Oma gesagt, früher warst du immer so lieb. Und wahrscheinlich habe ich sie dann nicht mehr so viel gedrückt und geküsst. Ja, danken Sie weiter. Wenn man da so jammert, dann das zieht die Enkelkinder nicht an, sich anders zu benehmen. Wenn man meckert, dann meiden die Enkelkinder höchstens die Oma und den Opa. Es ist gut, immer dankbar zu sein und ein offenes Herz zu haben und zu sagen, ach, wie schön, dass du wieder kommst. Wie schön, dass du wieder da bist. Wollen wir nicht alle gerne so begrüßt werden? Wie schön, dass du da bist. Und das ist eigentlich das, wonach wir uns sehnen. Und wisst ihr was, wenn wir hier bei Gott zusammenkommen, in Gottes Haus, da sagt Gott auch zu uns, ach wie schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Das sagt Gott zu dir, das darfst du als was von Gott für dich nehmen. Gott sagt zu dir, ich freue mich, dass du bei mir bist. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Du bist immer willkommen in Gottes Haus. Durch Murren geben wir dem Teufel Raum. Das sagt die Bibel uns an verschiedenen Stellen. Ja? Das Volk Gottes hat gemurrt. Und musste 40 Jahre durch die Wüste wandern. Und ich glaube wirklich, dass manche Leute nicht in das Gute hineinkommen, was Gott für sie zugedacht hat, weil sie im Murren bleiben. Ja. Und ich weiß, ich bin genauso Mensch wie ihr. Ich kann auch meckern. Einmal war ich so schlecht drauf, da hat mein Mann zu mir gesagt, Maus, geh erstmal auf deinen Gebetsweg beten. Ich habe so einen Gebetsweg, wo ich beten gehe. Ich war einfach nicht mehr zu verknusen. Es stimmte. Ich war an dem Tag so schlecht drauf und habe, wenn ich den Mund aufgemacht habe, kam was Negatives raus. Es ist echt belastend. Aber als ich dann zu Gott gegangen bin und gesagt habe, Gott, ich weiß selber, und ich bin heute so schlecht drauf. Ich könnte nur meckern. Gott, hilf mir. Gott, vergib mir. Da habe ich dann gemerkt, wie Gott mir wieder zu Hilfe kommt. Gott kommt uns zu Hilfe auf dem Weg. Und ja, das ist auch mein dritter Punkt. Der Heilige Geist kommt uns zu Hilfe, wenn wir uns auf diesen Weg des Dankens begeben. Wir kriegen das nicht von uns aus hin. Wir können nicht sagen, Kraft meiner Wassersuppe, ab heute werde ich dankbar. Das ist wieder wie mit den guten Vorsätzen, die dann nicht funktionieren. Genau, ich sag's nochmal, der Heilige Geist kommt uns zu Hilfe, wenn wir uns auf diesen Weg des Dankens begeben. Echte Dankbarkeit resultiert aus einem Erfülltsein mit Gottes Geist. Man bekommt dann wie von innen her einen anderen Blick. Also als Beispiel, wir hatten eine sehr schwere Zeit mal in unserem Leben, das ist jetzt ein paar Jahre her. Es war so 2010. Und diese schwere Zeit hat in mein oder in unser Leben Demut und Sanftmut gebracht. Und auch einen Blick für Gottes Gebot. Du sollst den Feiertag heiligen, du sollst den Sabbattag heiligen. Ja? Also Leute, die so in Gottes, für Gott unterwegs sind, haben es manchmal am schwersten mit dem Gebot, wirklich einen Tag Ruhe, der Ruhe zu leben. Und ich habe das auch, ich bin so ein aufgedrehter Typ. Und es fiel mir ganz schwer, wirklich Ruhe zu halten. Und ich war wirklich an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe so eine Sache durchgelesen, ich bin am Rande von dem Burnout. Also ich habe so schon ein paar Symptome in so von der ersten Phase. Ich könnte da reinrutschen. Und dann ist mir deutlich geworden, ich war schuldig an diesem Gebot. Ich lasse mir nie Ruhe. Und da hat der Heilige Geist bei mir richtig einen Finger drauf gelegt. Und das versuche ich umzusetzen. Das geht bei mir nicht am Sonntag, weil am Sonntag ist oft noch Dienst für uns. Und jetzt versuche ich am Montag, und wir versuchen gemeinsam am Montag wirklich einen Tag der Ruhe zu halten. Manchmal gehen wir dann nicht mal ans Telefon und man versucht vergeblich uns zu erreichen. Und gehen wir spazieren oder laufen Ski oder machen irgendwas, was uns richtig entspannt, was richtig gut ist. Und ich gehe beten auf meinen Gebetsweg und wir haben mehr Zeit, zusammen zu beten und zusammen Bibel zu lesen. Ich versuche mir eine Stunde Zeit zu nehmen, um Bibel zu lesen, einfach so hintereinander weg, und ich merke, wie gut mir das tut. Das tut mir gut. Wir brauchen das. Nicht Gott braucht das, dass ich das tue. Nicht Gott braucht meine Gebete, nicht Gott braucht, dass ich Bibel lese, sondern ich brauche das. Für mich, ich merke, wie ich Gott begegne und wie ich runterfahre. Ja, ich habe so einen guten Blick für Gottes Ordnung bekommen. Also wenn ich Psalm 119 gelesen habe, dann habe ich immer gelesen, ich preise dich für deine gerechten Ordnungen. Hä? Und ich weiß doch, dass ich da immer, wenn ich einen Bibelvers nicht verstehe, dann bete ich, oh Gott, was meinst du damit? Ich weiß jetzt nicht, wofür ich dich hier preisen soll. Was für gerechte Ordnungen denn? Und plötzlich habe ich es begriffen, dass ich einen Sabbat halte oder eben den Sonntag halte. Das ist Gottes gerechte Ordnung. In der Bibel steht, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Nicht der Mensch für den Sabbat, also damit man einen Sabbat hält, sondern wir brauchen den Sabbat. Wir brauchen den Sonntag, dass wir den halten. Ja? Und wir brauchen das, um aufzutanken. Und ich habe noch einen Blick dafür bekommen, Tag und Nacht. Ja? Ich bin ein Nachtmensch. Meine Eltern hatten eine Gaststätte und ich habe viel nachts bedient und wir haben noch nachts abgewaschen. Und ich bin eigentlich von klein auf getrimmt, dass ich spät zu Bett gehe. Und ich habe dann gemerkt, das tut mir nicht gut, wenn ich zu spät zu Bett gehe. Gott hat nicht für umsonst eine Ordnung von Tag und Nacht gegeben. Und vielleicht müsst auch ihr an manchen Punkten Ordnung in euer Leben bringen. Manche Dinge tun uns auf Dauer nicht gut. Manchmal muss man das erst schmerzlich erleben, so wie ich. Aber das alles hat die schwere Zeit in mir bewirkt und darum bin ich dankbar für sie. Und in der schweren Zeit, da habe ich gedankt, dass Gott jeden Tag da ist. Da habe ich Gott gedankt für seinen Trost, für die Freunde, die bei uns waren und uns Mut zugesprochen haben. Dankbarkeit schützt uns weder vor Problemen noch vor schweren Zeiten. Aber Dankbarkeit hilft uns hindurch. Es hilft uns durch die Zeiten hindurch und wir verzagen nicht. Und Gottes Geist bleibt in uns. Wer dankt, bleibt in Gott, wie das die Bibel sagt. Ich bleibe mit meiner Herzenshaltung in Gott. Und die schweren Zeiten können mir nicht die Füße wegziehen. Wenn die uns die Füße wegziehen, sind wir noch nicht in Gott gegründet. Dann kann ich nur sagen, oh Gott, ich will fest in dir gegründet werden. Es ist wie beim Baum, also ich habe mir das sagen lassen von Leuten, die was davon verstehen. Der Baum braucht den Winter, damit die Wurzeln in die Tiefe wachsen. Da wächst nämlich auch was. Das äußerlich ist alles kahl, äußerlich eine schlechte Zeit für einen Baum, aber die Wurzeln wachsen in die Tiefe. Und wenn wir in schweren Zeiten stehen, da sollen eigentlich unsere Wurzeln in die Tiefe wachsen. Wir sollen uns an Gott festhalten und letztlich hält uns Gott, ja. Bleibe an Gott. Und bleib an seinem Wort und lebe sein Wort. Ich mach dir Mut. Und wenn dir das zu schwer fällt, geh zu anderen und lass andere für dich beten. Denn wir sollen uns Gehilfen zur Freude sein. Ich möchte noch ein Beispiel dafür geben. Ein Mädchen entschied sich für Jesus, aber es gab in ihrem Leben eine Person, die machte ihr das Leben schwer. In ihrer Familie. Und dann hat sie mit Gott, dem Vater, darüber gesprochen. Und dabei kam ihr der Gedanke, dass sie täglich eine liebenswerte Eigenschaft des anderen suchen und dafür danken sollte. Und das 4 Wochen lang. Sie hat dabei entdeckt, wie nachtragend und unwillig ihr Herz eigentlich war, bei dem anderen überhaupt etwas Gutes zu sehen und dann auch noch Gott dafür zu danken. Und dann erkannte ihr Herz, dass Gott dem anderen die gleiche Liebe und Geduld zugesteht, wie auch ihr selbst. Mit der Zeit hat sie das erkannt. Und das Überraschendste war, dass sie allmählich den anderen ganz anders sehen konnte. Sie hat wie in den 4 Wochen hat sich wie ihr innerer Blick verändert von dem anderen. Und damit verschwand ihre Abneigung. Plötzlich hatte sie nicht mehr diese Gefühle gegen die Person. Die waren auf einmal weg. Gottes Heil war zu ihr gekommen. Das war Veränderung, die durch den Heiligen Geist passiert ist. Und ich möchte euch Mut machen, geht ehrlich zu Gott. Und mal sehen, was Gott euch für eine Antwort gibt. Vielleicht auch fang an zu danken. Gott ist, der lässt uns nie im Stich. In allem ist er da. Ich habe noch einen klugen Satz gefunden. Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Schatzkammer des Lebens. Cool. Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Schatzkammer des Lebens. Und Friedrich von Bodelschwing hat gesagt, wo man für das Kleinste danken lernt, da wird es hell in einem Menschenherzen. Wo man für das Kleinste danken lernt, da wird es hell in einem Menschenherzen. Mein 4. Punkt ist, das Wort Gottes sagt uns, seid reichlich dankbar. Das steht in Kolosser 2, Vers 7. Reichlich dankbar sein. Wenn wir das anfangen zu trainieren, wird unser Leben froh. Jetzt kommt mein Vers, den ich vorhin gesucht habe. 1. Thessalonicher 5, im Grunde genommen Vers 16 bis 18, da ist jeder Satz ein Vers. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass und jetzt kommt's. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und dann, ihr könnt auch Gott sagen, Gott, ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Hilf mir, gib mir deinen Geist. Ja, aber wichtig ist, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern Täter. Denn sonst, oh, ich höre es ganz leise, sonst betrügen wir uns selbst. Ja, tut das Wort Gottes und hört es nicht nur, sonst betrügt ihr euch selbst. Ihr betrügt euch ums Heil. Ja, ich tue noch einen Vers nachgeben. Epheser 5, Vers 20 sagt, dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist Epheser 5, Vers 20. Ja. Ich kann das noch ein Beispiel von meinem Vater sagen. Mein Vati, der war lange Zeit kein Christ. Der stand in der Kartei der Kirche mit drin. Und ist auch 2-mal im Jahr Gott besuchen gegangen. Ostern und Weihnachten. Und war irgendwo gottesfürchtig. Der hätte nie zugelassen, dass jemand über Gott spottet oder sowas. Das fand ich immer ganz toll. Bei uns in der Gaststätte wird eigentlich auch oft geflucht. Und wenn jemand bei uns geflucht hat, also so wie, ich will es nicht aussprechen, Gottver, ja, dann ist er hingegangen, hat seinen Arm draufgelegt und hat gesagt, Freund, das machen wir hier nicht. Das habe ich erlebt am Stammtisch. Und es war klar, bei Welkers in der Kneipe, da wird nicht geflucht. Es war cool. Ja? Und er hat irgendwie, mein Vati hatte eine Ehrfurcht für Gott. Und trotzdem konnte er lange Zeit nicht wirklich zum Glauben durchbrechen. Und dann ist eine richtig schwere Krankheit in sein Leben gekommen. Der war auf Toilette und plötzlich hat er ganz viel Blut verloren. Durch den Darm hat er das ausgeschieden. Es lief und lief und konnte nicht aufhören. Und ist dann die dringende medizinische Hilfe gekommen. Und damals zu DDR-Zeiten, das war 1984, da gab es noch nicht viele Möglichkeiten. Und dann haben die Ärzte irgendwie versucht, was zu machen. Die haben nicht gefunden, woran das liegt. Dies war es nicht und jenes war es nicht. Viele Jahre später, also ungefähr 15 Jahre später, als mein Vater dann tatsächlich gestorben war, da hat der Arzt zu meiner weinenden Mutti gesagt, Frau Welke, weinen Sie nicht. Wenn damals nicht die Blutung von selber aufgehört hätte, wir hätten ihrem Mann nicht helfen können. Wir wissen bis heute nicht, warum die aufgehört hat. Und die hat also einfach wieder aufgehört und danach war mein Vater aber total kraftlos und konnte eigentlich nicht mehr arbeiten. Und er ist richtig zum Nachdenken gekommen über sein ganzes Leben und so weiter. Und dort ist mein Vater sehr offen geworden für Gottes Wort. Ich habe meinen Eltern dann Gebete aufgeschrieben, was sie beten können. Und dann habe ich sie mal aus Versehen beim Abendgebet überrascht. Ungefähr 8 Jahre später, da haben sie immer noch das gebetet, was ich ihnen damals aufgeschrieben habe, aber von ganzem Herzen. Und sind dann irgendwann wirklich zum Glauben durchgebrochen. Und diese Krankheit war der Beginn für meinen Vater, Gott zu entdecken. Und was Gott hat ihn wirklich aufgerichtet und mein Vater hat es gemerkt. Es ist dann für ihn gebetet worden, er ist mit Öl gesalbt worden. Und und dann 4 Monate später konnte er tatsächlich wieder anfangen zu arbeiten, obwohl man gesagt hat, es ist nicht mehr möglich. Und er hat die Kraft wieder zurückbekommen und der hat dann jedem am Stammtisch bezeugt, das hat Gott gemacht. Und du kannst glauben, was du willst, aber das eine sage ich dir, ich weiß es, ich hätte dort sterben können, ich habe das gefühlt. Gott hat mir geholfen. Mein Vater hat das bezeugt und das war wunderbar. Und auf diesem Weg ist er Schritt für Schritt dann wirklich zum lebendigen Glauben an Gott gekommen. Ja, noch ein Punkt, fünftens, wie können wir Gott danken? Da sage ich euch jetzt einfach noch ein paar Bibelstellen. Wir können auf vielerlei Weise Gott danken. In unserem Herzen, ja. Da steht in Psalm 119, Vers 7, ich danke dir mit aufrichtigem Herzen. Manchmal fühlt man das so richtig, ich bin Gott so dankbar. Man kann es im Herzen tun. Psalm 26, Vers 7 sagt, ich danke dir mit lauter Stimme. Und ich will euch mal eins sagen, Halleluja! Ich kann nicht verstehen, warum die Deutschen immer so leise Halleluja sagen. Könnt ihr mir das mal verraten? Es ist immer so, als wenn sie sich für Gott schämen, ja? Ich habe mal in Indonesien erlebt. Als der Halleluja sagte, da wackelten die Fensterscheiben. Und der Pfarrer des Ortes, Doringul Flenk, der sagte, er hat mit einem Halleluja alle die Hallelujas aufgewogen, die in diesen Jahrhunderten nicht gesagt wurden. Ja, Halleluja, lob Gott mit lauter Stimme. Und ihr werdet merken, je mehr Dank in euer Herz kommt, desto mehr habt ihr Lust, Gott laut zu loben. Das merken wir immer bei den Teenies. Wenn da Gott ins Leben tritt, fangen die an, sich nicht mehr zu schämen für Gott. Die fangen an, laut zu loben. Ja. Und sie fangen an, Gott zu bekennen. Ja. Ich lobe dich mit lauter Stimme. Psalm 28, Vers 7. Ich will ihm danken mit meinem Lied. Vielleicht schreibst du selber mal ein Danklied für Gott. Oder du nimmst irgendeine Melodie und machst deinen Text da drauf. Ja, du kannst es ganz verschieden tun. Du kannst selber ein Lied für Gott schreiben. Nimm ein Lied, was du kennst und mach noch einen Vers dazu. Mache ich ganz gerne. Psalm 33, Vers 2. Danke dem Herrn mit Harfen. Ich sag mal so mit Instrumenten aller Art, ja. Lob singt ihm zum Psalter von 10 Saiten. Singt ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Also es ist gut, alte Lieder zu singen, das ist nicht falsch. Und es ist gut, neue Lieder zu singen. Jemand hat mal gesagt, wenn Luther heute leben würde, würde er neue Lieder schreiben. Und ich mache euch Mut, singt alte Lieder, singt neue Lieder. Es gibt auch kostbare alte Lieder, ja. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, ja. Und ich hatte eine Großmutter, die war auch herrlich, ja. Die saß dann an der Heizung in ihrem Sessel mit ihrem Gesangbuch, das hat sie geliebt. Und meine Großmutter konnte nur richtig singen, wenn andere mitgesungen haben. Dann hat sie die Melodie gehört und konnte sie halten. Aber wenn niemand da war, hat sie schrecklich falsch gesungen. Und sie hat mit lauter Stimme im Sessel falsch gesungen. Aber dem Herrn zur Ehre. Und ich wette, der Herr hat sich super gefreut. Ja. Und dann Psalm 47, Vers 2. Klatscht in die Hände alle Völker und jauchzt Gott mit fröhlichem Schall. Juhu! Das ist Jauchzen. Hey Leute, wollen wir das mal kurz probieren? Ich will ja niemanden von euch schocken, aber das ist Bibelwort, hä? Mit fröhlichem Schall, da dürfen mal die Wände hier wackeln. Das werden wir sowieso nicht schaffen, aber die Fensterscheiben klirren. Also ich mache jetzt 3, 4 und damit ihr euch nicht fürchtet, dann jauchzen wir alle zusammen, ja? 3, 4. Das war echt gut. Super. Aber ich wette, die Jüngerschaftsschüler haben euch hier sehr geholfen. Alle Jüngerschaftsschüler und Mentoren müssen jetzt mal schweigen. Ich sage nochmal 3, 4. Jetzt möchte ich die ganze Gemeinde hören. 3, 4. Juhu! super, ich nehme alles zurück. Wunderbar, ihr seid klasse. Ja, wir dürfen uns freuen vor Gott. Es gab mal so ein Lied, als ich Teenie war, das hieß, wenn ihr keinen Grund zur Freude habt, wer hat ihn dann? Ja, wenn wir keinen Grund zur Freude haben, wer hat ihn dann? Und ich mache euch Mut. Fangt an, Gott zu danken und Freude wird in euer Leben kommen. Dankbarkeit zieht Gottes Segen an und zieht Freude an. Und ihr werdet euch verändern, eure Umgebung wird sich verändern. Und das klappt nicht immer jeden Tag, aber fangt immer wieder neu an damit. Seid nicht entmutigt, wenn es mal nicht klappt. Und werdet fröhliche Leute, weil damit ehren wir Gott. Mit Dankbarkeit und Fröhlichkeit ehren wir Gott. Und damit mache ich jetzt einen Punkt. Danke für euer langes Zuhören. Danke, dass ihr da wart. Es ist richtig schön, euch zu sehen.